Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Da steht es nun, das Riesenschiff, fast 22 Meter lang, zwei Wellenturbinen auf dem Dach, jede mit 1600 PS. Aber die braucht das Ding halt auch. Leer wiegt es roundabout 5 Tonnen. Voll geladen kann es mit etwas über 9 Tonnen an den Start gehen und dann immer noch Höchstgeschwindigkeiten über 200 erreichen. In stillstehender Luft. Natürlich gilt das immer zum sich bewegenden Medium. Die Rede ist von einem Sikorsky S-61 Sea King. Diese Maschinen wurden in den 60er Jahren in Betrieb genommen und haben ja ganz viele Besonderheiten. Zum Beispiel sind es amphibische Hubschrauber. Sie können also auf relativ stillem Wasser landen und sicher wieder starten. Und wenn die Wellen gehen, haben sie sogar aufblasbare Schwimmkörper direkt integriert an Bord, sodass sie auch dann nicht sinken. Hubschrauber sinken nämlich auf eine ziemlich fiese Weise. Sie drehen sich einmal direkt um und gehen unter, weil ihre Motoren, das Gewicht also oben sind. Und sobald so ein Ding auf dem Wasser aufsetzt, dreht es sich um und geht unter. Das heißt, Leute, die im Hubschrauber mitfliegen, müssen lernen, wie man aus so einem Ding aussteigt, wenn es denn wassern muss. Eine ganz besondere Sache. Der Sea King ist vor allen Dingen wegen dieser Eigenschaften sehr beliebt bei der Marine, logischerweise. Zum Beispiel sind einige der Maschinen auf Helgoland stationiert und können von dort aus die gesamte Nordsee überfliegen. 1500 Kilometer Reichweite hat so ein Ding. Ist auch super ausgestattet für den Zweck, für den sie meistens verwendet werden, hat nämlich ein Rundumradar und eine fest installierte Wärmebildkamera. Und wenn man die Tür so zukracht von einem diesen Dingen, dann sind manche der Türen orange angestrichen und nicht im Bundeswehr-Tarn wie der Rest des Hubschraubers und drauf stehen drei Buchstaben. S-A-R. Search and Rescue. Suchen und in Sicherheit bringen. Das ist ihr Auftrag. Zumeist. Sie arbeiten dann mit der Küstenwache oder mit anderen Seerettungsdiensten zusammen. Search and Rescue. Suchen und in Sicherheit bringen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Scheint doch ein ganz ähnlicher Auftrag zu sein, oder? Habt ihr schon mal vom Hubschrauber Jesu gehört? Ich auch nicht. Von diesem Auftrag berichtet auch unser Predigttext, den wir heute schon einmal gehört haben, ich lese ein Stück davon noch einmal vor. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Search and Rescue. So macht es anscheinend auch dieser Hirte, über den Jesus da berichtet. Aber von Anfang an, es kommen Leute zu Jesus. Leute, deren Nähe man eigentlich nicht so suchte zu dieser Zeit. Zöllner und Sünder, die hatten keine weiße Weste und so Flecken auf der Weste, die färben leicht auf den ab, mit dem man zusammen ist halt. Also, wenn ich so als Pharisäer oder Schriftgelehrter, der sehr darauf achtet, rein zu bleiben und deswegen Gott nahe zu bleiben, nicht mit solchen Leuten abgehen würde, ich glaube, das würde nicht lang gut gehen. Dann würden meine Schwestern und Brüder doch sagen, mit was für Leuten hängst du rum? Das sind doch Leute, mit denen wir uns eigentlich nicht abgeben. Deren fleckige Westen färben auf deine weiße Weste ab. Leute, die sich mit der Obrigkeit zusammengetan hatten, die Zöllner zum Beispiel, die haben ja von den Römern das Privileg gehabt, in deren Auftrag den Zoll einzutreiben und haben dabei auch ordentlich in die eigene Tasche der nicht so weißen Weste gewirtschaftet. Solche Leute also kommen zu Jesus und wollen ihn hören, wollen sich vielleicht ansprechen lassen, ja, finden vielleicht erstmalig Zutritt zu so jemandem, der in Gottes Auftrag kommt, der die gute Nachricht oder eine gute Nachricht oder überhaupt was Religiöses mit ihnen besprechen will. Denn all die anderen, die Schriftgelehrten und so, wie gesagt, Die haben eher schnell versucht, wegzukommen, wenn sie so jemanden nahe kommen sahen. Und genau diese Leute, die haben was dagegen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Genau dieses Problem. Also Jesus sorgt dafür, dass er nicht mehr so angesehen ist bei denen, die eigentlich seine Gesprächspartner sein wollten und auch sollten, die Schriftgelehrten. Denn auch sie hatten hochtheologische Fragen an ihn zu richten. Auch sie wollten wissen, wie das funktioniert mit dem Reich Gottes und überhaupt mit Gott. Die waren offen für solche Gespräche, aber wenn der sich mit solchen Leuten abgibt und nicht so viel mit uns zu tun haben will. Jesus antwortet ihnen natürlich nicht direkt. Das war immer seine Art, nicht so mega direkt zu antworten, sondern in einem Gleichnis. Und er redet in der Sprache der einfachen Menschen. Ob die Pharisäer und Schriftgelehrten die verstanden haben, sicherlich. Denn es war ein Beispiel, was auch aus ihrer Erfahrungswelt stammte, auch wenn einige von denen sich größtenteils ihrer Arbeitszeit mit anderen Dingen beschäftigt haben. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Ist das eine ernst gemeinte Frage von Jesus? Also unter heutigen wirtschaftlichen Gesichtspunkten würden wir sagen, passt doch lieber auf die 99 auf. Nicht, dass auch noch 1, 2, 3, 4, 5 von denen, du weißt, in Brandenburg gibt es über Wölfe. Vielleicht sollte man dann doch ein bisschen aufpassen, Jesus, und nicht dem einen nachrennen. Weißt du denn überhaupt, wo du es verloren hast? Vielleicht musst du den ganzen Weg des Tages wieder zurückgehen. Weißt du, wie weit das sein kann? Und überhaupt, hast du eine Ahnung, wo du suchen sollst? Man kann sich das vorstellen. Damals die Nomaden, die waren natürlich mit ihren Schafherden unterwegs, denn auch wenn das Gras hier ein bisschen vertrocknet ist, so eine üppigen Wiesen hatten die nicht. Da war eher Suchen und Finden angesagt, was das Gras anging. Deswegen waren die Herden auch den ganzen Tag unterwegs. Und irgendwo auf dem Weg muss dem Hirten eines verloren gegangen sein. Aber lässt er wirklich die 99 zurück, um das eine zu suchen? Ob das so ein alltägliches Bild ist, was Jesus da aufmacht, das kann man schon bezweifeln. Er läuft jedenfalls dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Die Herde spielt wieder mal keinerlei Rolle. Die 99 Schafe, ob die sich freuen, dass ihr Bruder, Schwestertier, wer auch immer wieder zurück ist, spielt keine Rolle. Nein, die Nachbarn werden angerufen und die Freunde werden einbestellt und gesagt, schaut mal, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Toll. Schön, dass die sich drüber freuen, aber was ist eigentlich mit den 99 Schafen, frage ich mich. Warum frage ich mich das? Denke ich selber, dass ich eins von diesen 99 Schafen bin? Was würde das denn heißen für mich? Dass Jesus sich nicht über mich freut, bloß weil ich halt da bin? Heißt das nicht im übertragenen Sinne, umso öfter ich weglaufe und verschwinde, desto mehr Freude ist im Himmel über mich, wenn ich mich dann wieder finden lasse? Wenn die Klingel in dem großen Gemeinschaftsraum losgeht, dann lassen die Männer und Frauen alles stehen und liegen, was sie gerade tun. Natürlich schalten sie den Herd noch aus, damit das Nudelwasser nicht überkocht, aber sonst bleibt alles an seinem Platz liegen, nichts wird aufgeräumt, gar nichts. Die, die sich gerade ausruhen, springen quasi schon halb angezogen in den Rest ihrer Klamotten rein und starten. Denn bei ihrem Auftrag geht es um Sekunden, um Minuten. Denn wer einmal bei stürmischer See in die Nordsee gefallen ist, weiß, die ist kalt. Kann man sich gerade nicht vorstellen, aber kann wirklich richtig kalt sein. Und der eigentliche Tod ist nicht das Wasser, sondern diese Kälte. Denn wer da einmal reinfällt, verliert seine Körpertemperatur und wird immer langsamer in seinen Bewegungen, immer weniger kann er sich selbst oder sie sich selbst weiterhelfen. Nach und nach ist es mit dem Schwimmen immer schwieriger und irgendwann ist es ganz vorbei. Und dann kann der Hubschrauber mit noch so viel PS und noch so viel Geschwindigkeit ankommen. Dann kann man nur noch einen leblosen Körper aus dem Wasser fischen. Es geht um jede Sekunde. Deswegen lassen Sie alles stehen und liegen. Egal. Das Telefon wird zur Seite geworfen und es geht los. Egal, ob man sich gerade mit Freunden von weit, weit weg unterhält. Egal, was sonst dran war. Jetzt gibt es Wichtigeres zu tun. Denn Ihre Mission ist, Search and Rescue, suchen und retten. Ist Jesus auch so einer, der dann gleich losstürmt, wenn er merkt, dass einer fehlt? Darüber können wir in der Geschichte nichts erfahren. Aber es scheint doch relativ direkt zu sein, dass er es merkt, zumindest am Abend, wenn dann doch Ruhe einkehren sollen und die Schafe einmal durchgezählt werden. Wie oft zählt Jesus eigentlich seine Schafe? Woher weiß er eigentlich, dass eins weg ist? Und was mich noch viel mehr interessiert, ich meine, wenn ich in die Nordsee gefallen bin, dann weiß ich schon relativ klar, oh, kein Schiff mehr da, es wird langsam kalt. Aber wie merke ich eigentlich als Schaf, dass ich gerade nicht mehr in der Herde bin? Also ich stelle mir das so vor, als Schaf so in einer hunderter Herde, ich bin unterwegs und wenn da drüben noch ein bisschen Gras ist, dann gehe ich ein bisschen darüber, um da noch was von dem Gras abzubekommen. Ist doch vollkommen klar, machen doch alle anderen Schafe auch so. Natürlich höre ich die Stimme meines Hirten, die sich langsam etwas entfernt, aber noch höre ich ihn ja und das Gras ist so schön grün. Wann stelle ich fest, dass ich hinterherlaufen muss? Und wann stelle ich als Schaf fest, dass ich verloren bin? Und ist das überhaupt wichtig, dass ich es feststelle? Nach dieser Geschichte ja nicht. Das Schaf ist ein dummes Tier, was da irgendwo verloren gegangen ist. Eigentlich eher so ein Gegenstand, nicht so sehr ein selbstdenkendes Wesen. Kann ich mich damit anfreunden? Was ist eigentlich mit diesen Pharisäern, die Jesus da so für anfeinden, dass er sich mit diesem Gewäsch da abgibt? Sind sie nicht die eigentlich verlorenen Schafe und haben es nur noch nicht gemerkt? Fragen über Fragen. Wenn so ein Hubschrauber aufsteigt und dann über die vielleicht recht stürmische Nordsee fliegt, dann setzen die Männer und Frauen so manches Mal auch ihr Leben aufs Spiel. Einige dieser Hubschrauber sind nicht wieder zurückgekehrt. Dennoch, alle Staaten, die das Chicagoer Abkommen von 1944 unterschrieben haben oder dem beigetreten sind, sind dazu verpflichtet, solche Seenotrettung und Luftnotrettung bereitzustellen in ihren angrenzenden Gewässern und auf ihrem Land. Und dennoch gibt es da so einige Regeln zu beachten und eine dieser Regeln ist der Selbstschutz. Diese Männer und Frauen sollen eben nicht ihr eigenes Leben riskieren, zumindest nicht einen abgesteckten Rahmen, um anderes Leben zu retten. Wenn der Sturm zu wild wird, also die Geschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeiten des Hubschraubers übersteigt zum Beispiel, dann kehren die wieder zurück. Wenn die See zu hohe Wellen wirft, dann landen sie nicht mit ihrem Hubschrauber und werfen auch keinen ihrer Rettungstaucher über Bord, der es dann schwierig hätte, wieder an Bord zu kommen. Es gilt dann doch Selbstschutz vor Fremdschutz, auch in solchen heiklen und wichtigen Missionen. Wie war das eigentlich mit Jesus? Ist er auch mit so einem Selbstschutz losgegangen? Wie wir wissen, nicht. Zum Glück nicht. Denn er hat sein gemütliches Himmelreich verlassen und gegen einen stinkenden Stall und eine Krippe getauscht. Und er hat die Engel, die um ihn herflogen im Himmel und alles getan haben, was er nur wollte, eingetauscht gegen eine Horde von 12 wilden Männern und noch ein paar Frauen, die ringsrum rannten. Und bei einigen von denen bin ich mir sicher, wir wollten denen bei Nacht nicht begegnen. Da waren Sekarier dabei. Die bekamen ihren Namen dadurch, dass sie einen Dolch trugen, weil es ihre Angewohnheit war, wenn sie mal einen Römer alleine erwischten, den da zu machen. Solche Leute hat Jesus um sich geschart in den Zwölfen. Und nicht zuletzt, einer von denen würde sein Verräter werden. Wusste Jesus das? War es ihm egal? Er ist jedenfalls nicht dem Chicagoer Abkommen gefolgt und nicht mit Rettungsseil und doppeltem Boden in diese Sache gegangen, sondern hat sich ganz hineingegeben. Gott hat sich ganz und gar auf den Weg gemacht und hat sich eingesetzt für uns. Sein Search and Rescue läuft nach völlig anderen Regeln, rückhaltlos. Und ich frage mich, wie oft ist er für mich schon bei Nacht und Nebel los? Weil ich mich verirrt hatte. Weil ich ganz offensichtlich schon länger nicht mehr von ihm gehört hatte und auch nicht das Bedürfnis hatte, nochmal davon zu hören, weil ich gerade selber genug zu tun hatte zum Beispiel. Oder weil ich selber gerade in Schwierigkeiten gekommen war und an der Stelle nun beim besten Willen nicht mehr an Gott glauben konnte, weil bei dem, was hier los ist, wie oft hat er sich auf den Weg gemacht, um mich zu suchen? Wie oft hat er sich auf den Weg gemacht, um dich zu suchen? ich weiß es nicht, unzählige Male sicherlich. Und ich glaube, es ist auch nicht wichtig zu wissen, wie oft er sich auf den Weg gemacht hat. Wichtiger ist zu wissen, dass er sich jederzeit wieder auf den Weg macht, um mich, um dich zu finden. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft vom Rettungseinsatz Gottes. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mich und dich. Immer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.